Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext steht heute im Daniel Kapitel 9 von Vers 20 bis 27. Das letzte Mal hatten wir den ersten Teil dieses Kapitels. Da ging es um ein Gebet von Daniel und heute geht es um die Antwort. Daniel 9 ab Vers 20. Während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, brachte, ja, während ich noch redete und betete, da rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich bin gekommen, es dir zu verkünden. Denn du bist ein vielgeliebter Mann. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören, und sie geht unter in der überströmenden Flut, und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel wird ein Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Der 24. Februar 2022 ist ein einschneidendes Ereignis für die Geschichte Europas und wahrscheinlich sogar für die der ganzen Welt. Ist der Kriegsbeginn des jüngsten Krieges. Der Kalte Krieg ist zurück. So oder so ähnliche Schlagzeilen habt ihr vielleicht auch gelesen und wahrscheinlich ist es auch so. Aber wenn wir ein bisschen weiter in der Geschichte, in der jüngeren Geschichte zurückgehen, da kommt ja ein einschneidendes Ereignis nach dem anderen. Ja, die Corona-Krise ist noch nicht mal zu Ende, die Flüchtlingswelle 2015, der Syrienkrieg und IS, der arabische Frühling, ganz zu schweigen von manchen Dingen, die die UNO vielleicht zwischenzeitlich verabschiedet hat, die noch manche Auswirkungen haben, über die wir uns noch wundern werden. Ich will jetzt die Bedeutung der einzelnen Dinge überhaupt nicht kleinreden und schon gar nicht das gegenwärtige Leid in der Ukraine, was wirklich schrecklich ist. Und ihr werdet das ja sicher alle verfolgt haben. Unser Gebet kann es wirklich nur sein, dass es zu einem Waffenstillstand, zu einer Waffenruhe kommt. Aber was wir merken ist, ständig passieren große Ereignisse, die mehr oder weniger auf die ganze Welt Einfluss haben. Im Gegensatz dazu gibt es allerdings ein Ereignis, was nicht nur auf die ganze Welt, sondern auf die ganze Weltgeschichte den entscheidenden Einfluss hat. Ja, das ist der Unterschied. Ja, es gibt Ereignisse, die haben blitzartig für die ganze Welt Einfluss, aber es gibt nur wenige Dinge, die wirklich für die ganze Weltgeschichte von zentraler Bedeutung sind. Und um dieses zentrale Ereignis der ganzen Weltgeschichte, um diesen Wendepunkt, um dieses Zentrum der Weltgeschichte geht es heute. Alles, was vorher stattfand, lief auf diesen Wendepunkt zu. Und alles nachher wurde durch diesen Wendepunkt, durch dieses zentrale Ereignis bestimmt. Und es wird dadurch bestimmt bis heute. Und es war kein geringerer als einer der höchsten Engel Gottes, der Engel Gabriel, der dem Propheten Daniel als Antwort auf sein Gebet darüber aufgeklärt hat. In seinem Gebet, da bat Daniel um die Rückkehr des Volkes, um den Wiederaufbau Jerusalems, so wie es Gott verheißen hat. Er hatte diese 70 Jahre Gefangenschaft vor sich, die mussten noch jetzt bald zu Ende gehen, hat einen gewissen abgesteckten Horizont vor Augen und jetzt eröffnet ihm Gott den Horizont viel, viel weiter auf die ganze Weltgeschichte und dann auf das zentrale Ereignis. Wir lesen hier ziemlich genial, finde ich, gleich am Anfang, Vers 20, während ich noch redete und betete. Dann rührte mich der Mann Gabriel an und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Vers 23, was sagt er? Als du anfingst zu beten, erging ein Wort und ich bin gekommen, um es dir zu verkünden. Wisst ihr, die Bibel sagt uns ja, wir sollen ausdauernd beten. Wir sollen mit ganzem Herzen beten. Wir hatten es das letzte Mal, wir sollen biblisch beten. Aber was ist das für ein herrlicher Vers, ja? Gott hat dem Daniel schon zugehört, ja, er hat schon auf ihn geantwortet, als er gerade mal anfing zu beten. Nicht nachdem er jetzt lang und breit das Sündenbekenntnis vorgebracht hat, nicht nachdem er jetzt in der richtigen inneren Einstellung war. Am Anfang, als er anfing zu beten, ja, wenn wir uns gerade noch hinmühen und uns versuchen, unsere Gedanken zu sammeln oder wenn wir durch alle möglichen Leid und Not und Ablenkung noch bedrängt und bedrückt sind, da hört Gott schon, was wir sagen. Und jetzt kommt hier seine Antwort und die entscheidende Zahl ist die Zahl 70. Ja, also achte auf das Wort und verstehe das Gesicht. Also das Gesicht ist sozusagen diese Prophetie über dein Volk und über die heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. 70 oder auch 7, das sind ja biblische Zahlen. Die Zahlen können wörtlich gemeint sein, bürgen aber immer eine Symbolik in sich. Also wenn sie wörtlich gemeint sind, dann sind sie auch immer noch symbolisch beladen oder sind vielleicht nur symbolisch gemeint. Ja? Die Zahl 7 und die Zahl 70, die stehen für eine wichtige Sache, nämlich für Vollkommenheit, für das große Ganze. 7 Tage ist zum Beispiel der Schöpfungsbericht lang. Und darin wird schon deutlich, also der Schöpfungsbericht 7 Tage, dann steht sozusagen 7 oder auch 70 für die ganze Welt, für die Weltgeschichte. Und Gott bringt damit zum Ausdruck, der Ablauf der Weltgeschichte ist geplant, es ist seine Geschichte. Ja, im Englischen kann man das so schön machen, da heißt es ja Geschichte History, da sagt man so schön, History is his story. Und so ist es, ja, die Weltgeschichte ist Gottes Geschichte, das kommt damit zum Ausdruck. Es ist nicht so, dass es einfach läuft und läuft und läuft und läuft und es passieren halt große Ereignisse, die Einfluss haben auf die Weltgeschichte, sondern mit der Zahl 70 oder mit der Zahl 7 wird deutlich, es ist Gottes Geschichte. Und dann geht es weiter, die 70 steht auch für die Völker der Welt, ja, für alle Menschen. Es gibt dann eine Völkertafel im ersten Buch Mose, die Nachkommen Noahs, ja, nach der Flut, sind dann 70 Völker. Also die 70 steht auch für die ganze Menschheit. 70 steht dann aber auch konkret wiederum für das Volk Israel, was stellvertretend für die Menschheit steht. Und für dieses Volk Israel gab es dann stellvertretend 70 Älteste. Ja, wir merken immer, eine gewisse begrenzte Zahl steht für das Ganze. 70 steht auch für die Zeit des Gerichts, eben das babylonische Gericht. 70 Jahre bedeutete so viel wie, das ganze Gericht musste erlitten werden, musste abgetragen werden, das vollständige Gericht. Und Jesus sandte dann letztlich 70 Jünger aus, auch als ein Zeichen, jetzt kommt das Evangelium, die gute Botschaft zu den 70 Völkern, zu der ganzen Welt. Die Weltgeschichte neigt sich zum Ende, wir gehen auf die letzte Etappe. Also nochmal, Daniel hat jetzt diese 70 Jahre prophezeite Gefangenschaft in Babylon vor Augen. Doch diese 70 Jahre Exil, die nach Daniels Wunsch jetzt doch endlich zu Ende gehen mögen, die sind nur eine kleine Periode in Gottes großem Plan, welcher 70 mal 7 Jahre dauern wird. Die Zeit des 70-jährigen Gerichts geht also dem Ende zu, aber damit sind wir noch nicht am Ziel der Geschichte. Eine große Zeit, die sich über einen viel längeren Zeitraum erstreckt, steht jetzt dem Volk bevor. Und in diesem viel, viel größeren Zeitraum werden jetzt entscheidende Dinge passieren. Letztlich sagt Gott, das, worum du jetzt zuerst gebeten hast, dass das Volk Israel zurück kann, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird, das ist nur der Auftakt. Es geht um etwas noch viel Größeres. Das Thema lautet, meiner Predigt lautet, die 70 Jahrwochen und das Zentrum der Geschichte der Welt. Die 70 Jahrwochen und das Zentrum der Geschichte der Welt. Ich nenne das Jahrwochen, in manchen Bibeln steht es auch so drin, weil dort wörtlich steht 70 Siebener. 70 Siebener, Siebener kann für Woche stehen, aber es ist halt einfach eine Anzahl von sieben. Es kann eben nicht nur für sieben Tage, sondern eben hier an der Stelle wohl eher für sieben Jahre stehen. Also 70 mal sieben Jahre. Die 70 Jahrwochen, so nennt man das dann, und das Zentrum der Geschichte der Welt. Also das, was jetzt kommt, das, worum du zuerst gebeten hast, Daniel, ist nur der Auftakt. Was jetzt kommt, ist noch viel mehr und letztlich aber auch das, worum Daniel gebeten hat. Ich finde das interessant. Der Hauptinhalt des Gebets von Daniel, wenn ihr euch erinnert, das war ja, dass er erstmal das Sündenbekenntnis brachte. Er bekannte nochmal die Schuld des Volkes. Er war wiederum erschüttert darüber, wie weit die Sünde den Menschen weggebracht hat von Gott. Und dann hat er eine Bitte in Vers 17, ihr könnt ja nochmal reinschauen, Vers 17, lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum. Wende dich uns wieder zu. Worum Daniel bittet hier ist, Gott, mach doch endlich, dass du und dein Volk wieder vereint sind. Und um die Erfüllung dieser Bitte, dieses großen Planes Gottes, geht es jetzt. In der Prophezeiung der 70 Siebener. Und wenn wir an solche Stellen in der Bibel kommen, mit solchen Zahlen noch, dann könnt ihr euch denken, da gibt es 5 Theologen und 6 verschiedene Auslegungen, also da gibt es alle möglichen Ideen, wie können wir das verstehen. Ja? Und ich habe mir viele, viele durchgelesen, um Einblick zu haben, und ich hoffe, dass ich uns heute in die richtige Richtung bringen kann. Also zunächst einmal, es gibt zwei weit verbreitetste Auslegungen, und diese beiden beziehen sich vor allen Dingen eben auf den Gesalbten, dass das der Messias ist, der Christus ist. Also diese Verse, dann vor allen Dingen am Ende, die beziehen sich halt auf Christus. Jetzt gibt es aber eben einen Unterschied zwischen diesen zwei Deutungen. Die erste, die deuten diese Verse so, dass sie sich vor allem auf das erste Kommen Jesu beziehen und die paar Jahre danach. Und die zweite Sichtweise, die beziehen diese Ereignisse sowohl auf das erste als auch auf das zweite Kommen Jesu, wenn er ganz am Ende der Zeit wiederkommt. In dieser Deutung gibt es sozusagen eine Lücke. Man geht bis zur 69. Jahrwoche, dann gibt es eine große Lücke, eine unbestimmte Zeit dazwischen, und diese 70. Woche wird dann auf das Ende der Zeit verlegt, sozusagen diese bekannte 7 Jahre Trübsalzeit und so weiter. Das ist die sogenannte dispensationalistische Sichtweise, müsst ihr nicht auswendig lernen, aber dass ihr es mal gehört habt, und manche und die meisten haben es sicherlich schon gehört. Das sind diese beiden Sichtweisen. Ich denke, wenn wir uns jetzt anschauen, was in dieser Zeit geschehen soll, dann werden wir mehr Verständnis bekommen, wie ist das jetzt hier zu verstehen. Also mein erster Punkt lautet heute Morgen, was in den 70 Jahrwochen sich ereignen soll. Schauen wir uns also erstmal den Inhalt an. Das sind die Verse, das ist der Vers 24. Also innerhalb dieser 70 Siebenern werden sich 6 Dinge erfüllen. Ja, über dein Volk und deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um jetzt erstens der Übertretung ein Ende zu machen, zweitens die Sünden abzutun, drittens die Missetat zu sühnen, Viertens, eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen. Fünftens, Gesicht und Weissagung zu versiegeln. Und sechstens, ein Allerheiligstes zu salben. Okay, sechs Dinge sollen also in dieser Zeit passieren. Die ersten drei können wir zusammenfassen. Die ersten drei können wir zusammenfassen. Das Problem der Sünde wird gelöst. Ja? Das Grundproblem aller Menschen, das, warum Daniel jetzt nach 70 Jahren nochmal bekannt hat, nochmal erschüttert war, das Grundproblem, die Ursache allen Leids, das wird gelöst, und zwar durch diesen Gesalbten, durch Christus, durch sein Opfer. Ja? Also wir haben hier, wird der Übertretung ein Ende machen. Das heißt, dieses Auf und Ab im Alten Testament, das Volk Israel, fällt von Gott ab. Dann kommt das Gericht, dann wenden sie sich wieder Gott zu, dann sind sie wieder ein paar Jahre bei Gott, dann fallen sie wieder ab und so weiter und so fort. Dieses Auf und Ab, immer wieder Abfall, immer wieder weg von Gott, wird es nicht mehr geben. Das ist ja schon mal genial, ja? Wir bleiben mit Gott vereint. Die Übertretung wird ein Ende gemacht werden. Weiter, dann wird die Sünde abgetan, also das, was unser Problem ist, das wird von uns weggetan, die Reinigung von Sünden. Und das wird nicht geschehen, indem einfach irgendwie Gott sagt, Schwamm drüber, sondern tatsächlich diese Missetat, diese Sünde wird gesühnt. Ihr müsst euch vorstellen, das Volk Israel ist seit 70 Jahren in Gefangenschaft, die erleben gerade diese Sühnung. Sie selbst müssen das Gericht tragen, diese Sühnung tragen. Die Stadt Jerusalem ist immer noch zerstört und jetzt macht Gott deutlich, diese wahre, wahrhaftigliche Sühnung aller Sünden, die wird dann geschehen. Es wird zur Wiedergutmachung kommen. Schuld wird bezahlt werden, Sünde wird gesühnt werden. Und weil das alles passieren wird, kommt es dann zu dieser vierten Sache, die hier prophezeit ist. Eine ewige Gerechtigkeit wird geschaffen. Also wenn es keinen Abfall mehr gibt, wenn die Sünde abgetan ist, wenn die Sünde sogar gesühnt ist, dann wird es zu einer ewigen Gerechtigkeit kommen, weil Christus für alle unsere Sünden am Kreuz starb, weil er dieses Opfer brachte, was ein für alle Mal galt, für alle unsere Sünden. Dann wird auch die Gerechtigkeit ewig währen, vollkommen, ja, das ist die Zahl 70 wieder, vollkommen, ganz und gar. Und dann kommt es eine fünfte Sache, die Weissagung wird versiegelt. Stellt euch einfach vor, früher hatte man ja Buchrollen, also man hatte diese Buchrolle, auf der diese ganzen Verheißungen standen, über den Messias, über alles, was da kommen sollte. Und wenn man diese Buchrolle zu Ende gelesen hatte, rollte man die Buchrolle zusammen und versiegelte sie als Zeichen dafür, sie ist gelesen, das ist jetzt beendet. Und die Bedeutung davon ist die, dass sich das jetzt alles wirklich so innerhalb dieser 70 Wochen erfüllen wird. Alle Verheißungen, die hier drin gegeben worden sind, die sind versiegelt, die werden sich jetzt auch in diesem Zeitraum erfüllen. Und das Letzte, was verheißen wird, ein Allerheiligstes zu salben. Was ist damit gemeint? Ein Allerheiligstes zu salben. Wir wissen erstmal, okay, Allerheiligstes, das ist ja eigentlich im Tempel sozusagen der ganz heilige Ort, da wo dann die Bundeslade stand. Das ist das Allerheiligste oder das Heiligste. Und deshalb gehen jetzt Dispensationalisten, also die jetzt die letzte Woche auf das Ende aller Zeit legen, davon aus, dass sich hier dieses Heiligste auf den wiederaufgebauten Tempel im tausendjährigen Reich, in diesem wörtlichen tausendjährigen Reich, was dann noch kommen soll, bezieht. Dort wird also der Tempel wieder aufgebaut werden, ein Tempel aus Stein, und dort, das wird dann kein Ort sein, wo wirklich Opfer gebracht werden müssten, aber dort werden trotzdem Opfer gebracht, so als Zeichen der Anbetung. Und dieses Allerheiligste ist dann damit gemeint. Ich denke allerdings, das ist eine falsche Sichtweise, sondern ich denke, es bezieht sich wiederum auf Christus. Ja? Hier ist ja in diesen Versen zweimal die Rede vom Gesalbten. Im Vers 25 und Vers 26. Und das ist natürlich dieselbe Wortwurzel wie zu salben. Ja? Das Allerheiligste zu salben und dann kommt der Gesalbte. Also ein Ausleger sagt, der Messias, der kommt, wird der Allerheiligste Gott sein. Das ist hier gemeint. Und ich denke, das wird bestätigt, denn das Allerheiligste im Tempel, das war ja quasi ein symbolischer Ort der Gegenwart Gottes. Und dieser Ort im Tempel sollte uns von Anfang an auf Christus hinweisen. Als es den Tempel noch gar nicht gab, als es diesen Ort der Anbetung noch gar nicht gab, da hat Mose im Auftrag Gottes schon verkündet, Gott wird irgendwann einen Ort festlegen. Dort sollt ihr anbeten und nur dort. Er hat den Ort nicht mit Namen benannt, weil es wusste noch keiner, wo der Ort sein sollte. Aber Gott hat gesagt, mein Name wird dort wohnen an diesem Ort. Und Christus, der Sohn Gottes, trägt ja Gottes Namen. Er ist ja Yahweh, ja? Kyrios, der Herr. Und er sollte zum Tempel, zum Allerheiligsten für uns werden. Und wisst ihr, das ist interessant, Gabriel, der Engel Gabriel, der wird dann tatsächlich etwa 540 Jahre später genau das bestätigen. Ihr kennt die Stelle. Und der Engel Gabriel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen, das sagt er zu Maria, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Können wir noch fragen, was heißt es jetzt, dass das Heiligste gesalbt wird, also dass Christus gesalbt wird? Das bezieht sich darauf, wenn jemand gesalbt wird, wird er in sein Amt eingesetzt. Christus wurde quasi durch dieses Geschehen, eben durch das Kreuzesgeschehen, in sein Amt eingesetzt. Er ist unser König, unser Priester und unser Prophet. König, Priester und Prophet. Und es gibt einen Kinderkatechismus, wir haben ja immer den Heidelberger Katechismus, da wird das auch ein Stück weit erklärt, aber im Kinderkatechismus, finde ich, wird das so wunderbar erklärt, was das genau bedeutet. Ich will euch das mal kurz vorlesen. Wie ist denn Christus ein Prophet? Ja, er lehrt uns den Willen Gottes. Er ist unser Prophet, weil er uns den Willen Gottes lehrt. Ja, wie ist er ein Priester für uns? Er starb für unsere Sünden und ist unser Fürsprecher bei Gott. Ja, er bringt dieses Opfer. Und er tritt für uns ein vor Gott. Und wie ist unser König? Er herrscht über uns und er verteidigt uns. Und dann fragt der Kinderkatechismus, und das können Erwachsene genauso gut lernen und vielleicht macht es umso mehr Spaß, ist leichter. Ja, warum brauchst du ihn denn als Priester? Ja, weil ich unwissend bin. Und warum brauchst du ihn als Prophet? Weil ich schuldig bin. Und warum brauchst du ihn als König? Weil ich schwach und hilflos bin. Ja, Christus ist unser König, Priester und Prophet. Und wenn wir das jetzt alles nochmal zusammenfassen, diesen ersten Punkt, also den Inhalt dieser 70 Jahrwochen, der verheißene Messias sollte kommen. Das Problem der Sünde, unser tiefstes Herzensproblem, sollte durch ihn beseitigt werden. Und es sollte ein Weg eröffnet werden, auf dem der Sünder ewig gerecht vor Gott werden kann. Das ist ganz wichtig. Es wird nicht nur das Problem der Sünde beseitigt, sondern es wird ein für alle Mal beseitigt. Letztlich würde die Zeit, in der über den Messias geweissagt werden sollte, vorbei sein. Warum? Weil er eben dann kommen sollte, weil er alles erfüllen sollte. Und das alles würde passieren in 70 Siebenern. Und nun werden diese 70 Siebener nochmal in drei Perioden eingeteilt. Also Gott gibt uns jetzt noch mehr Einsicht, wie es genau ablaufen soll. Das ist unser zweiter Punkt, die Einteilung der 70 Siebener. Es ist heute viel Theorie, aber wir sind ja nicht jedes Mal bei solchen Zahlen hier. Müssen wir uns jetzt einmal versuchen, ein bisschen hier durchzuackern. Er sagt im Vers 25, so wisse und verstehe vom Erlass des Befehls der Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder aufgebaut und zwar in bedrängter Zeit. Also in dem ersten Siebener, das sind also quasi 49 Jahre, wird Jerusalem unter Mühen aufgebaut. Das war die Zeit Esras und Nehemias. In den nachfolgenden 72 Siebenern wird es eine bedrängte Zeit geben, aber ohne, sagen wir mal, ganz große Ereignisse. Ein Auf und Ab. Und nach diesen 62 plus 7 Siebenern, also im letzten Siebener, wird dann der Messias kommen und Versöhnung und Gerechtigkeit bringen, aber auch, was im Vers 27, 26 deutlich wird, Gericht. So, was fangen wir jetzt mit diesen Zahlen an? Ja, jetzt wird es spannend. Als Daniel diese Verheißung bekam, war das Jahr 539 oder 538 vor Christus. Gut, 70 mal 7, wir kriegen das alle noch hin. Ja, das sind 490 Jahre. Ne? Also so haut das nicht hin. Wenn man also von dem Erlass, interessant, ein Jahr später oder noch im selben Jahr kam tatsächlich der Erlass von König Kyros, dass das Volk Israel nach Hause gehen konnte und den Tempel aufbauen konnte. Wenn wir jetzt davon rechnen, da kommen wir nicht hin. Ja? Dann können wir sagen, gut, okay, es geht ja vor allem um die Symbolik dieser Zahlen. Es muss gar nicht genau passen. Vielleicht soll es gar nicht genau passen, damit wir merken, es geht ja um das Symbol. Ich finde es aber dennoch interessant, dass es doch ziemlich genau passt, wenn man als Startpunkt nicht den Auftrag von Kyros, sondern den Auftrag von Artaxerxes I. an Nehemia nimmt. Und er hat ihm Auftrag gegeben, wirklich jetzt die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Also die haben den Tempel angefangen aufzubauen unter Kyros, aber es zog sich lange hin, die Stadt war lange noch verwüstet und erst unter Artaxerxes kam dann der konkrete Aufruf, baut jetzt die Stadt Jerusalem wieder auf, das worum ja auch Daniel gebeten hat. So, also wenn wir dieses Jahr nehmen, das war das Jahr 545 vor Christus, dann es ist es erstaunlich, wie gut das einigermaßen hinhaut. Denn in den ersten 49 Jahren nach diesem Jahr wurde dann halt in der Zeit von Esra Nehemia die Stadt wieder aufgebaut. Und wenn man dann nochmal diese 443 Jahre, also 62 mal 7 dazu rechnet, befinden wir uns im Jahr 33 nach Christus, also das Jahr der Kreuzigung. Ich weiß, da geht es auch ein bisschen auseinander, war es jetzt wirklich 33 oder war es ein bisschen später, ein bisschen früher, aber es ist, finde ich, doch dennoch ziemlich erstaunlich, wie gut es passen könnte. Ja? Und was jetzt aber entscheidend ist, gerade für die verschiedenen Sichtweisen, worauf bezieht sich jetzt wirklich diese letzte Woche? Hier steht dann im Vers 26, und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden. Also im Anschluss, also nicht innerhalb der ersten Zeit, also dieser 69 Wochen, sondern danach, also in der 70. Jahrwoche, wird der Messias getötet. Ich denke, deshalb kann man nicht diese letzte Woche hier abtrennen und dann auf die allerletzte Zeit legen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Wir haben es gleich geschafft mit dem Durchackern dieser Zahlen und verschiedenen schwierigen Prophetien. Der dritte Punkt lautet die alles entscheidende 70. Jahrwoche. Die alles entscheidende 70. Jahrwoche. Also hier kulminiert es jetzt. Jetzt kommen wir zum Zentrum, ja? Zum Zentrum der Geschichte. Das Erste, was hier gesagt wird, der Gesalbte wird ausgerottet. So ähnlich wird das auch von Jesaja prophezeit, Jesaja 53, Vers 8. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben, denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Ja, das sind krasse Worte. Er wurde weggerissen wie Unkraut, er wurde ausgerottet. Im Neuen Testament lesen wir dann, dass das Kreuz als die Beschneidung des Christus bezeichnet wurde. Also er wurde abgeschnitten. Abgeschnitten vom Volk, abgeschnitten vom Leben. Gut, das ist ziemlich deutlich, das ist der Kreuzestod Jesu. Jetzt wird aber gesagt, ihm wird nichts zuteil werden. Wörtlich steht dort, und nichts für ihn. Jetzt wird es schon schwieriger und ab sofort wird es immer schwieriger, aber nichts und nichts für ihn. Das kann heißen, nicht um seinetwillen. Also er wird ausgerottet werden, aber nicht um seinetwillen. Christus wurde getötet, aber nicht, weil er selber Sünden begangen hat. Ja, das passt dann wieder mit Jesaja zusammen, die Stelle, die ich gerade zitiert habe. Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Nicht, weil er dran schuld war, sondern wegen der Schuld der Menschen. Es kann also in die Richtung gemeint sein. Es kann aber auch gemeint sein, nichts für ihn, dass er dort einfach ganz allein und verlassen war. Christus musste dieses Gericht, er musste diesen Zorn Gottes über aller Sünde ganz alleine tragen. Er wurde weggerissen, er wurde ausgerottet, ja, ein krasses Bild für das Gericht und nichts für ihn. Ganz alleine, ich denke, das ist auch möglich. Ihr kennt ja sicherlich diese Situation, als Jesus in Gethsemane war. Dort wird das auch so deutlich, Jesus macht das deutlich. Ich muss dieses Leid, dieses Gericht alleine tragen. Da kann mir keiner helfen. Ja, Jesus geht mit seinen Jüngern in den Garten. Jetzt bittet er seine Jünger, weil er so angefochten ist, mit ihm zu beten. Ja? Sie gehen mit ihm und dann steht dort, und er ging nochmal einen Steinwurf weiter weg, um dort alleine zu beten. Also erst sagt er, bitte haltet mir Gebetsgemeinschaft, steht mir bei in diesem Kampf, aber dann geht er extra nochmal ein Stück weit weg, um deutlich zu machen, am Ende muss ich dieses Gericht alleine tragen, da kann mir keiner helfen. Jetzt kommen wir hier zu diesen letzten Versen oder Vers 27 und der ist vielleicht mit dann noch am allerschwersten zu verstehen. Aber wenn wir erkennen, dass der Vers 27 parallel zu Vers 26 steht, dann kriegen wir auch dort Licht rein. Der erste Teil von beiden Versen nimmt jeweils Bezug auf den Messias und sein Werk und der zweite Teil beider Verse nimmt Bezug auf das Gericht und zwar aufgrund der Ablehnung des Messias. Also da kommt der Messias, er tut dieses Werk, aber die Menschen nehmen ihn nicht an und dann kommt das Gericht. Das wird in beiden Versen gibt es diese Aufteilung. Jesus selbst hat ja dann auch dieses Gericht prophezeit. Er wusste, sie werden mich ablehnen und deshalb sagt er, wird Jerusalem zerstört werden. Ja, die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut. Bis ans Ende wird es Krieg und fest beschlossene Verwüstung geben. Und dann nochmal Bezug im Vers 27 auf den Messias. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen. Also es passt wunderbar zusammen. Gerade durch seinen Tod, er wird ausgerottet werden, wird der Gesalbte diesen festen Bund schließen. Fester Bund, das heißt, es ist dieser unzerbrüchliche Grund, der ewige, der neue Bund. Jesus greift tatsächlich diese Verheißung auf. Und das ist so schön, dass das heute kommt, denn wir feiern ja heute das Abendmahl. Denn das ist mein Blut. Er hat den Kelch mit Wein vor sich beim Passamahl. Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Also mit dem Kelch, sagt er, der steht symbolisch für mein Blut. Von seinem Blut steht natürlich für seinen Kreuzestod. Und er sagt, durch diesen Tod kommt der Bund. Ich werde ausgerottet werden, dadurch werde ich diesen festen Bund schließen. Und achtet mal auf das Wort viele. Hier steht, er wird mit den vielen einen Bund schließen. Und was sagt Jesus? Dass für viele vergossen wird. Ja, also es ist einfach so erstaunlich, wie die Bibel zusammenpasst. Ja, wirklich bis ins kleinste Wörtchen. Wir kommen an solche Stellen, wo wir manchmal echt sagen, boah, was heißt das jetzt hier? Flügel der Gräuel und so, werden wir gleich gucken, was heißt das eigentlich? Ich kann es euch auch nicht letztlich sagen. Aber schauen wir die Zusammenhänge an, erkennen wir das große Ganze, merken wir, die Bibel ist ein wunderbares Buch, was einfach stimmt, worauf wir uns deshalb verlassen können. So, nochmal zurück zum Bund. Normalerweise wurde ja ein Bund geschlossen, das war im Alten Testament und in der Zeit damals so üblich, mit einem Bundeszeichen. Wenn heute ein Vertrag geschlossen wird, da wird eine Unterschrift gemacht. Damals wurde keine Unterschrift gemacht, sondern da wurde ein Zeichen gemacht. Das Zeichen sollte sozusagen auf die geistliche Wirklichkeit hindeuten, die dieser Bund darstellen sollte, aber meistens auch auf das Gericht. Nämlich das Gericht, was dem galt, der den Bund brach. Also, wir kennen das, der alte Bund wurde dann zum Beispiel durch die Beschneidung symbolisiert, das war das Zeichen des Bundes, die Beschneidung. Die Beschneidung zeigt auf die geistliche Wirklichkeit hin, dass die Sünde vom Herzen abgeschnitten werden soll, die Pforte des Herzens sollte beschnitten werden, und, aber auch auf das Gericht, wer nicht sich demütigt vor Gott, wer nicht die Sünde von sich abschnitt, der wurde selber abgeschnitten. So, das ist also das Bundeszeichen, was zum Bund gehört. Und das Erstaunliche hier ist eben jetzt, das Geschehen am Kreuz, das war nicht einfach nur ein Zeichen für eine geistliche Wirklichkeit oder ein Zeichen für das Gericht, sondern es war es selbst. Also dort, was dort geschah, war die geistliche Wirklichkeit. Christus starb dort und dadurch ist er für unsere Schuld gestorben. Dadurch empfangen wir Vergebung der Sünden. Dadurch wird die Sündigkeit von unserem Herzen abgeschnitten. Und auch das Gericht, natürlich trug er dort tatsächlich den Zorn Gottes. Also dieser Bund dort, der wurde nicht nur geschlossen und wir gucken mal, was jetzt daraus wird, sondern er wurde dort vollzogen, er wurde dort erfüllt. Gehen wir ein Stück weiter. In der Mitte der Woche wird Schlacht- und Speisopfer wird er aufhören lassen. Also durch diesen Bund, den Jesus dort erfüllt hat, konnten diese Opfer aufhören. Ja, er hat selber sich selbst als Opfer dargebracht, und weil dieses Opfer sozusagen diese geistliche Wirklichkeit ganz und gar gebracht hatte, mussten keine weiteren Opfer mehr, die ja alle nur symbolisch waren, gebracht werden. Der Opferdienst hörte auf, und das Zeichen dafür war, das war jetzt wieder ein symbolisches Zeichen, aber es war ein sehr eindrückliches Zeichen damals, als Jesus am Kreuz starb und dieses Opfer gebracht wurde, riss der Tempel im Vorhang in zwei. Und zwar der Tempel zum Allerheiligsten. Das heißt, Gott machte deutlich, der Weg zu mir, der Weg zum Allerheiligsten, zu Gott, war frei. Es braucht keine weiteren Opfer mehr. Die Sühnung war ein für alle Mal erfolgt. Und die Juden haben das nicht geglaubt, haben das nicht angenommen, haben weiterhin Opfer gebracht. Aber tatsächlich wurde dann durch die Zerstörung des Tempels im Jahre 70 der Opferdienst zwangsläufig eingestellt. Und damit kommen wir auf dieses Gericht. Sie haben also Christus abgelehnt. Dafür kam das Gericht. Wir lesen hier von der überströmenden Flut. Ja, bis ins Ende wird es Krieg geben. Der römische General Titus mit seinen tatsächlich Fluten römischer Soldaten ist über Jerusalem, über Israel eingeflutet, und die haben die Stadt verwüstet. Es ist also genauso geschehen, wie es hier steht. Nichtsdestotrotz sind die letzten Verse sehr geheimnisvoll. Und neben dem Flügel wird ein Groll der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster sich ergießt. Was ist jetzt mit dem Flügel gemeint? Weil hier vom Allerheiligsten die Rede ist, vom Tempel und so weiter, ging Luther davon aus, dass mit dem Flügel hier einfach der Cherubim, der Flügel des Engels gemeint ist, der da im Allerheiligsten stand, der ja dann durch die Römer eben auch entweiht und verwüstet wurde. Andere sehen in dem Flügel den Adler der römischen Legion, ja, also sozusagen das Zeichen dieser Verwüstung selbst. Ich weiß es nicht, wie man es sehen kann. Ich denke, wir müssen einfach darauf achten, auf die Parallelität zwischen Vers 26 und 27. Und was interessant ist, durch die Kreuzigung Jesu, die ja schon durch die Römer geschah, sie haben das ja dann durchgeführt, wurde die Zerstörung Jerusalems, das Gericht, beschlossen. Ich denke, das ist einfach dieser Zusammenhang, der hier deutlich gemacht wird. Ja? Weil sie das Opfer abgelehnt haben, weil sie Christus abgelehnt haben, deshalb kam es dann zwangsläufig zu dieser Verwüstung, zu diesem Gericht. Ich fasse nochmal zusammen. Die 70. Siebener ist also die Woche, in der Christus kommt und sein Werk am Kreuz vollbringt. Er wird das Opfer bringen, er wird den Bund schließen, er wird damit der Sünde ein Ende machen und gleichzeitig das Gericht über die Stadt und Menschen bringen, oder es wurde dadurch beschlossen, die ihn und sein Opfer nicht annahmen. So, durchatmen, wir haben es geschafft. Und jetzt fragen wir uns natürlich, was ist die Lehre dafür für uns? Was können wir jetzt mitnehmen? Was sollen wir dadurch jetzt lernen? Was hilft uns das jetzt heute und in dieser Woche, die vor uns liegt? Das Erste ist Folgendes. Gott ist der Herr der ganzen Geschichte. Ja, diese 70, wenn ihr euch nur das mitnehmt, die Welt fließt nicht einfach dahin und irgendwelche Schockereignisse passieren und dann bricht wieder ein Krieg aus und alles ist wieder unklar. Nein, denken wir durch 70, Gott ist der Herr der Weltgeschichte und er hat einen vollkommenen Plan, und in diesem Plan müssen ihm alle dienen. Und der Inhalt seines Plans ist, und das ist das Herrliche, die Erhörung des Gebetsanliegens von Daniel, nämlich die Verherrlichung Gottes in der Welt. In seinem Plan geht es darum, sich in der Welt zu verherrlichen. Daniel bittet ja nicht um das Erbarmen Gottes, um des Volkes willen, sondern zuallererst um Gottes Namens willen. Es geht ihm darum, dass sein Name nicht mehr in den Schmutz gezogen wird. weil die Stadt Jerusalem in Trümmern liegt und das Volk zerstreut ist. Also versteht ihr, Daniel geht es um die Verherrlichung Gottes, aber was Daniel begriffen hat, ist Folgendes: Die Verherrlichung Gottes ist mit der Rettung des Menschen verbunden. Gott verherrlicht sich in der Welt, indem er sich über Menschen erbarmt, indem er einen Neuanfang schenkt, indem er Versöhnung möglich macht. Und deshalb ist das Zentrum seines Plans und damit das Zentrum der ganzen Weltgeschichte der Akt, wie Gott das Problem der Sünde gelöst hat. Das Zentrum dieses Plans ist das Kommen des Gesalbten und seine Kreuzigung, in der ein ewiger Bund geschlossen wurde. Darauf lief alles vorher zu, dadurch wurde alles und wird alles nachher bestimmt. Es war damit noch nicht alles zu Ende, die Weltgeschichte war offensichtlich nicht zu Ende, aber versteht, alles, was danach kommen sollte, wurde durch dieses Ereignis bestimmt. Alles, was kommen sollte und bis jetzt passiert, sind Auswirkungen von diesem Geschehen. Wir sehen das an der Zerstörung Jerusalems. Da könnte man auch sagen, oh, was ist jetzt schon wieder passiert? Ein katastrophales Ereignis. Jagt hier das nächste. Aber wir sehen das hier, diese Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 fand eben nicht mehr in der letzten Jahrwoche statt, sondern danach, aber innerhalb der letzten Jahrwoche, in dieser entscheidenden Woche, wurde im Prinzip das schon beschlossen. Dadurch wurde es bestimmt. Weil sie ihn dort abgelehnt haben, kam es dann zu dieser Zerstörung. So, meine Kinder, die fragen mich manchmal, wenn wir in der Bibel lesen zu Hause, woher wissen wir eigentlich, dass das alles wahr ist? Dass das stimmt. Es hätte sich ja auch irgendeiner ausdenken können. Ja? Also die sind noch so klein, aber die haben schon die Frage, hey, klingt ganz gut und manchmal ist es auch spannend und meistens langweilig, aber egal, woher wissen wir, dass das wahr ist? Nun, was Daniel sah, auch wenn es noch so sehr geheimnisvoll klingt, was wir heute gehört haben, es erfüllte sich Jahrhunderte später genau so. Versteht ihr, die Bibel macht einfach deutlich, auf sie ist Verlass, sie ist vertrauensvoll, sie hat sich erfüllt, auf Gottes Plan ist Verlass. Und weil auf die Bibel Verlass ist und auf Gottes Plan deshalb Verlass ist, dann wissen wir, auf Gott ist Verlass. Und wenn wir durch diesen neuen schrecklichen Krieg in der Ukraine erschüttert sind, so sollten wir nicht an Gott und seinem Plan dadurch zweifeln. Sondern, wisst ihr, was wir machen sollten? Umso mehr an ihm festhalten, umso mehr sein Wort ernst nehmen. Weil wir wissen, ja, das ist ja wahr, darauf ist ja wirklich Verlass. Gott hat jetzt nicht ein Stück weit die Kontrolle verloren, jetzt bricht mal wieder Chaos in der Welt aus. Nein, wir merken, gerade an diesen Kriegen, Gottes Wort ist wahr. Am 30.01.1944, da schrieb Dietrich Bonhoeffer in einem seiner vielen Briefe im Gefängnis, oder er schrieb da sehr viele Briefe, und als er diesen Brief schrieb, gab es gerade wieder zwei Nächte lang Bombenangriffe. Er war ja in Berlin, in Tegel, da im Gefängnis und hat halt sehr, sehr viele Bombenangriffe direkt im Gefängnis miterlebt. Er berichtet dann, dass gestandene Männer schrien und anfingen zu weinen und zu klagen. Sie wurden wie Kinder. Und er verweist dann auf Psalm 50, rufe mich an in der Not, so will ich dich ja retten. So sollst du mich preisen. Ja, die schrien dort wie die Kinder vor Angst. Und er konnte nur sagen, ja, ruft mich an in der Not, so sollst du mich preisen. Ich will dich ja retten. Und dann schreibt er, die ganze Geschichte der Kinder Israels besteht aus solchen Hilfeschreien. Und sicherlich ergehen jetzt viele dieser Hilfeschreie in der Ukraine. Und ich muss sagen, dass gerade die letzten beiden Nächte mich wieder ganz elementar vor diese Frage gestellt haben. Wenn die Bomben so um unser Haus herum einschlagen, kann ich gar nicht anders als an Gott, an sein Gericht, an den ausgestreckten Arm seines Zornes und an meine mangelnde Bereitschaft zu denken. Jeder Krieg ist eine Katastrophe, ist ein Gericht, ist ein Warnzeichen, aber eben damit auch ein Ruf zur Umkehr. Es ist ein Ruf, Gott mit ganzem Herzen zu folgen, sein Wort wieder ernst zu nehmen. Und wisst ihr, Frieden kommt nicht, weil sich irgendwann ein Stärkerer durchsetzt und die Oberhand behält. Das, was jetzt ja wieder versucht wird. Wir haben das, erinnert euch hoffentlich noch, in Daniel 8 gesehen, ja, unter dieser Überschrift, wozu sind Kriege da? Es geht immer nur um die Vormachtstellung. Die Menschen kämpfen und kämpfen und kämpfen um die Vormachtstellung und dieser Kampf wird kein Ende haben, so wie wir es jetzt hier heute gehört haben. Und die Verwüstung und der Krieg werden nicht aufhören bis zum Ende. Kaum, dass einer die Oberhand hat, was wird er machen? Er muss sie dann verteidigen gegen die anderen. Das zieht wieder Kriege nach sich. Nein, wie kommt Friede? Friede kommt durch Wiedergutmachung und Vergebung. Durch Wiedergutmachung und Vergebung. Und was für einen wunderbaren Gott haben wir, der selber Mensch wurde, der in diese kaputte Welt hineinkam, um ein für alle Mal Frieden zu machen zwischen Mensch und Gott. Wir haben einen Gott, der nicht kam und gesagt hat, so jetzt drücke ich mal das Recht des Stärkeren durch und dann ist Ruhe. Wir haben einen Gott, der Mensch wurde, um ans Kreuz zu gehen, um Wiedergutmachung zu leisten, obwohl er nicht der Schuldige war. Er war der ohne jede Sünde war und er hat unsere Sünde auf sich genommen, um uns dann die Vergebung frei anzubieten. Und darum gilt, mach den, der das Zentrum der Weltgeschichte ist, zum Zentrum in deinem Leben. Amen.